Und wir feiern heute das Fest der heiligsten Dreifaltigkeit, das immer am Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird. Und da hören wir zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Kenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege! Wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuerst etwas gegeben, dass er es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und in ihm ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, wie uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und sehet, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wie gesagt, wir feiern heute das Fest der allerheiligsten Dreifaltigkeit und haben damit gestern die Osterzeit abgeschlossen und beginnen jetzt sozusagen die Sonntage des restlichen Kirchenjahres, die Sonntage nach Pfingsten, wie sie dann gezählt werden, die Sonntage unterm Jahr, die alle auch übrigens die Präfation von der heiligsten Dreifaltigkeit haben. Und so beten wir heute in der Präfation: Mit deinem eingeborenen Sohne und dem Heiligen Geiste bist du ein Gott, ein Herr. Nicht als wärest du nur eine Person, du bist vielmehr in drei Personen ein einziger. Und so beten wir beim Lobpreis des wahren und ewigen Gottes, in den Personen die Verschiedenheit, in der Natur die Einheit, in der Majestät die Gleichheit an. Also, wie wir letzten Sonntag schon gesagt haben, in den Personen die Verschiedenheit. Sie haben jeder eine verschiedene, sie unterscheiden sich in ihrer Rolle. Der Vater zeugt den Sohn, bringt den Sohn hervor und beide mit ihrer Liebe bringen den Heiligen Geist hervor. Der Sohn wird hervorgebracht vom Vater, gezeugt und bringt durch seine Liebe mit dem Vater den Heiligen Geist hervor. Und der Heilige Geist ist hervorgebracht vom Vater und dem Sohn. Aber in ihrer Natur haben sie eine Einheit. Sie sind eine göttliche Natur, ein Gott. Und das ist das, was wir heute versuchen, einmal wieder zu verstehen, soweit es uns möglich ist. Und in der Majestät haben sie Gleichheit. Das heißt, keiner ist von seiner Majestät her dem anderen irgendwie übergeordnet oder untergeordnet. Der Vater ist in gewisser Weise das Prinzip, weil er den Sohn hervorbringt. Aber sie sind nicht irgendwie untergeordnet oder übergeordnet. Und auch zeitlich ist der Vater, ist keiner dem anderen vor- oder nachgeordnet. Der Vater bringt den Sohn seit Ewigkeit her, und das werden wir versuchen besser zu verstehen heute. Seit Ewigkeit bringt der Vater, bei Gott kann man ja nicht von Anfang reden, aber seit seinem ersten Dasein praktisch, menschlich gesprochen, existieren alle gleichzeitig. Wir sagen, der Vater bringt von Ewigkeit her den Sohn, erzeugt von Ewigkeit den Sohn. Und so sind sie alle praktisch menschlich gesprochen gleichzeitig. Und der heilige Bischof Fulgentius schreibt heute sehr schön im Brevier: Der ganze Vater ist im Sohn und im Heiligen Geist. Jesus sagt ja auch einmal: Ich und der Vater sind eins. Und wo der Vater, wer mich sieht, sieht den Vater. Und der ganze Sohn ist im Vater und im Heiligen Geist. Und der ganze Heilige Geist ist im Vater und im Sohn. Deswegen sagt auch Jesus, wenn die Juden ihn angreifen oder beleidigen, beleidigen sie damit die Ehre Gottes, die Ehre des Vaters. Weil man kann die drei nicht trennen. Sie sind, der Vater ist ganz, der ganze Vater ist in allen zwei anderen, der Sohn ist in beiden anderen, Heilige Geist ist in allen dreien. Und keiner, ist auch sehr interessant, keiner von ihnen ist außerhalb irgendeines von ihnen. Also da sehen wir, das ist vielleicht auch sehr schön gesagt hier, wie sehr die drei eine Einheit bilden und untereinander verknüpft sind. Die Kirchenväter sprechen auch von Circuminsessio, also Circum ist umherum und Insessio ist darin sitzen. Die drei Personen sind praktisch umeinander, ineinander verschränkt. Von der Offenbarung wissen wir um die Dreifaltigkeit von Worten, wie Jesus gerade gesprochen hat, dass wir taufen sollen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber auch, wie wir die letzten Sonntage gehört haben, wenn aber der Beistand kommt, wie Jesus sagt, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er Zeugnis von mir geben. Hier ist die Rede vom Vater natürlich und vom Heiligen Geist, der vom Vater ausgeht, das heißt vom Vater, von der Liebe des Vaters und des Sohnes. Der heilige Augustinus sagt einmal, ich habe es früher auch schon einmal erwähnt, bei Augustinus findet man sehr schön seinen Versuch, dieses Geheimnis soweit möglich zu verstehen. Er sagt, wir gehen vom Glauben aus und lassen uns vom Glauben leiten natürlich, aber versuchen trotzdem, soweit möglich, den Glauben auch mit der Vernunft zu verstehen und zu durchdringen. Wie der heilige Anselm einmal sagt, Credo ut intelligam, ich glaube, damit ich dann einsehe. Und wir haben ja auch letzten Sonntag gehört, der Heilige Geist des Verstandes und der Erkenntnis hilft uns ja auch, den Glauben immer besser zu kennen, aber auch immer besser einzudringen und zu verstehen. Und so sagt der heilige Augustinus, wollen wir einmal versuchen, hier das nach Möglichkeit zu verstehen. Wir finden in uns, sagt er, ein Bild der Dreifaltigkeit, das uns hilft, sie zu verstehen. Ein ungleiches Bild, zwar natürlich ein unvollkommenes Abbild, aber immerhin ein Bild. Und zwar im menschlichen Geist. Spannen wir uns also an, sagt Augustinus, so gut wir können. Und rufen wir das immerwährende Licht an, auf das es unsere Finsternisse erhelle und wir in uns, soweit es uns verstattet ist, das Bild Gottes sehen. Der Geist kann sich nämlich selbst nicht lieben, sagt er in De Trinitate über die Dreifaltigkeit, wenn er sich nicht auch kennt. Denn wie kann er lieben, was er nicht kennt? Also wir können nur lieben, was wir selber kennen. Auch wir selber haben die Selbsterkenntnis. Wir können aus uns herausgehen und uns selber erkennen und selber sehen. Das nennen wir Selbstbewusstsein. Das ist das, was uns von den Tieren unterscheidet. Und wenn wir aus uns selber herausgehen und uns selber sehen, dann lieben wir uns selber. Nicht im Sinne von ungesunder Eigenliebe, sondern von Bejahung, dass wir uns als etwas Positives bejahen, weil wir uns sehen und uns erkennen. Und so auch in Gott. Gott sieht sich selber und erkennt sich selber. Er ist ja auch selber sich seiner bewusst. Und das ist dann das vollkommene Abbild Gottes, des Vaters, der Sohn. Also, Gott, der Vater, geht aus sich heraus und schaut auf sich selber. Und diese Selbsterkenntnis, dieses Abbild seiner selbst, weil er sich selber vollkommen erkennt, ist dieses Abbild auch vollkommen. Und dieses Abbild ist der Sohn. Diese Selbsterkenntnis Gottes Vaters ist der Sohn. Der wird ja auch Logos genannt. Logos, der Begriff. Das heißt, der Begriff, den der Vater von sich selber hat. Das ist der Sohn. Und wenn sich also der Geist durch den Gedanken erblickt, sagt er weiter, dann sieht er und erkennt er sich. Er zeugt also diese Einsicht und diese Erkenntnis. Also wenn unser Geist durch den Gedanken sich selber erblickt, dann sieht er und erkennt er sich. Er zeugt also diese Einsicht und diese Erkenntnis. Und so auch bei Gott, Vater, zeugt diese Einsicht und diese Erkenntnis seiner selbst. Und da er sich erkennt, liebt er sich, wie wir gerade gesagt haben, weil er sich bejaht. Und diese Liebe ist der Heilige Geist. Wie aber zwei sind, der Geist und seine Liebe, wenn er sich liebt, so sind zwei der Geist und seine Erkenntnis, wenn er sich kennt. Also sind der Geist und seine Liebe und seine Kenntnis eine Art Dreiheit. Und diese drei sind eins, und wenn sie vollkommen sind, sind sie gleich. Das ist eigentlich sehr schön gesagt hier. Der Geist und seine Erkenntnis sind zwei Dinge, und der Geist und seine Liebe sind zwei Dinge, also insgesamt drei. Und das ist also diese Dreiheit, und diese drei sind eins. Wenn wir auf uns schauen, wir sind eine Einheit, auch wenn wir diese Dreigliederung in uns haben. Und wenn sie vollkommen sind, sind sie gleich. Wenn die Selbsterkenntnis, Gott erkennt sich ja wie gesagt vollkommen selber, im Gegensatz zu uns, die wir uns nur unvollkommen oft erkennen können, und er liebt sich vollkommen, und wenn diese Erkenntnis und die Liebe vollkommen sind, dann sind sie gleich. Das Abbild, der Sohn, die Selbsterkenntnis Gottes ist gleich dem Vater, ist ein vollkommenes Abbild, weil Gott sich selber vollkommen erkennt. Und deswegen ist der Sohn dem Vater gleich. Wenn er auch in seiner Rolle eine andere Rolle einnimmt, aber er ist dem Vater gleich. Zugleich werden wir darauf hingewiesen, wenn wir irgendwie es zu sehen vermögen, dass diese drei in der Seele vorhanden sind, also der Geist, die Erkenntnis und die Liebe, dass sie in der Seele vorhanden sind und dass sie gleichsam zusammengefaltet, entfaltet werden, auf dass sie beachtet und gezählt werden nach Weise der Substanz. Oder um mich so auszudrücken, nach Weise des Wesens. Nicht so, als ob sie an einem Träger hafteten, wie etwa die Farbe oder die Gestalt oder irgendeine andere Eigenschaft oder Größe am Körper. Das heißt, diese Dreigliederung, oder sagen wir, die Erkenntnis und die Liebe sind nicht sozusagen Akzidenzien, oder mit anderem Wort könnte man sagen Eigenschaften von etwas, zum Beispiel, dass der Hut schwarz ist, er könnte auch rot sein, das nennt man Akzidenz. Aber bei Gott, diese Erkenntnis und die Liebe sind keine Akzidenzien, sondern sind keine zufälligen, zugefallenen Sachen, sondern gehören wesentlich zu Gott. Augustinus sagt hier, nach Weise des Wesens haften sie an Gott. Das heißt, sie machen das Wesen Gottes aus. Deswegen kann auch Gott, menschlich gesprochen jetzt, kann auch Gott nicht existieren ohne diese Dreigliederung, weil sie gehören alle dazu. Deswegen ist seit Ewigkeit her Gott diese Dreifaltigkeit. Nicht, dass eben, wie gesagt, der Vater zuerst existiert hätte und dann irgendwann mal den Sohn gezeugt hätte, sondern weil er sich von Ewigkeit her selber erkennt, um sich weiß und sich liebt. Deswegen ist er seit Ewigkeit diese drei Gliederungen, und sie gehört wesentlich, sie macht sein Wesen aus, sie gehört wesentlich zu ihm. Und sozusagen die Dreifaltigkeit ist zusammen, oder diese Dreigliederung ist zusammengefaltet in Gott, und wir entfalten sie nur, um sie zu verstehen. Aber eigentlich gehört sie immer zusammen. Noch einmal sagt Augustinus, demgemäß sind Liebe und Erkenntnis im Geist nicht wie in ihrem Träger, so wie Farbe als Akzidenz auf dem Gegenstand als dem Träger. Sie haben vielmehr ein Sein nach der Weise der Substanz wie der Geist selber. Auch wenn sie nämlich in Bezug aufeinander beziehlich heißen, also wenn sie in Beziehung stehen zueinander, so sind sie doch in ihrem eigenen Selbst je eine Substanz. Also auch hier sagt er wieder, sie machen alle das eine Wesen aus. Sie sind nicht Eigenschaften Gottes, sondern sie haben ein Sein nach Weise des einen Wesens. Und der Unterschied ist eben nicht ihre Wesenheit, sondern denn sie sind vom Wesen her alle Gott. Aber der Unterschied, worin sie sich unterscheiden, eben wie gesagt, die verschiedene Beziehung zueinander. Das sind die Gedanken des heiligen Augustinus, wo er hier versucht, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, und die helfen uns vielleicht auch, wie wir das vereinen können, die Dreigliederung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, also die drei Personen in einen Gott, wie wir das versuchen können zu verstehen, und dass das nicht irgendwie ist, dass wir versuchen zu kaschieren, dass wir eigentlich drei Götter anbeten, weil wir eigentlich nur einen Gott anbeten dürfen, sondern wir verstehen, wie das so sein muss und wie die drei Personen nicht, wie es drei Personen sein können, aber trotzdem ein Gott. Und wenn wir jetzt noch ganz kurz einen abschließenden Blick auf die Schöpfung werfen wollen, dann sagt Augustinus in De Trinitate weiter: So groß ist jedoch die Kraft des Denkens, dass sich auch der menschliche Geist selbst gewissermaßen nur dann in sein Blickfeld stellt, wenn er an sich denkt. Und so ist nichts im Blickfeld des Geistes, außer man denkt daran, sodass auch der Geist selbst, mit dem man denkt, was immer man denkt, nicht anders als in seinem Blickfeld sein kann, als dadurch, dass er sich denkt. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber was er meint ist, wenn wir sehen uns nur, wenn wir den Blickfeld, oder wir richten immer das Blickfeld auf uns selber, und auch das, was wir außerhalb sehen von uns sozusagen, sehen wir immer nur, eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, vor dem Hintergrund, dass wir uns selber sehen. Das machen wir uns im Alltag nicht so bewusst. Wir sehen so die Dinge direkt unmittelbar. Aber eigentlich, wenn wir etwas sehen und erkennen, dann tun wir das immer auch vor dem Hintergrund, dass ich um mich selber weiß. Dass ich weiß, dass ich es bin, der das sieht. Und dass ich es bin, der das erkennt. Das heißt, dieser Blick auf mich selber ist immer im Hintergrund. Und so könnte man auch verstehen die Schöpfung, oder verstehen wir auch, warum es im Schlussevangelium bei Johannes im Prolog heißt: Durch ihn ist alles geschaffen. Denn Gott sieht die Dinge, erkennt die Dinge, die er schafft, nur dadurch, dass er sich selber sieht. Und durch den Sohn geht er aus sich heraus, kehrt zwar in sich zurück, aber geht aus sich heraus. Und deswegen schafft er durch den Sohn. Deswegen heißt es, Logos ist ja auch der Begriff, also Gott hat von sich einen Begriff, deswegen wird der Sohn auch Logos genannt. Und durch das Wort, durch das Logos, ist alles geschaffen. Weil Gott, weil der Vater sozusagen aus sich herausgeht und sich in sich zurückkehrt, aber aus sich herausgeht, und durch diesen Logos alles weiß und alles erschafft. Und deswegen heißt es eben, durch das Wort ist alles geschaffen. Das kann man auch hier verstehen, wenn man sich einmal das bewusst macht. Und diesen dreifaltigen Gott, diesen ewigen Gott, der in dem dieses unendliche Leben herrscht und ist, und an diesem Leben, an dessen Leben wir Anteil haben dürfen, diesen Gott dürfen wir jetzt hier wieder anbeten und vor ihn dürfen wir hintreten. Er ist tatsächlich hier und wir treten vor ihn hin, stehen vor ihm mit dem reinen Opfer in den Händen, mit seinem Sohn, mit dem wir von ihm Gnade erhoffen können. Und indem wir unseren Bund heute wieder bestärken können und erneuern können, den wir in der Taufe eingegangen sind. Und so beten wir abschließend hier nochmal mit den Worten, die der Priester jetzt gleich beten wird, wenn er die Opfergabe, die reine Opfergabe dem Vater entgegenstreckt: Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, nimm diese makellose Opfergabe gnädig an. Dir, meinem lebendigen und wahren Gott, bringe ich, dein unwürdiger Diener, sie da, für meine unzähligen Sünden und Beleidigungen und Nachlässigkeiten, aber auch für alle Umstehenden, das heißt alle hier Gegenwärtigen, aber auch für alle christlichen Gläubigen, die Lebendigen, die Lebenden und die Toten, dass es, dieses Opfer, mir und ihnen zum Heilige Reich, jetzt zum ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.